Ja, guten Morgen, die ich noch nicht begrüßt habe. Ja, wir machen weiter als Gemeinde ja in der Lektüre und im Studium der Apostelgeschichte. Und wir sind jetzt bei Apostelgeschichte 14 angelangt. Die ersten 7 Verse werden wir heute gemeinsam durcharbeiten und können gespannt sein, was Gott uns da zu sagen hat. Wir waren ja zuletzt da stehen geblieben, dass die Apostel ja in Ikonium, also jetzt werden wir es lesen, dass sie verfolgt wurden und geflohen sind nach Ikonium, und nun geht es halt weiter in Ikonium. Und im letzten Vers oder in den letzten 2 Versen von Kapitel 13 lesen wir, da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Und da startet unser Text heute. Ja, die Apostel wurden verfolgt und sind geflohen. Und in dieser Flucht sind sie voll Freude und Heiligen Geistes und kommen in Ikonium an. Und dann lesen wir Kapitel 14, 1 bis 7. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich, und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, dann bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und die umliegende Gegend, und sie verkündigten dort das Evangelium. Ja, eine ganz spannende Begebenheit, die wir heute gemeinsam näher betrachten dürfen. Und der erste Teil sind die ersten beiden Verse. Da heißt es ja, und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Ich habe das mal, diesen kurzen Abschnitt, so überschrieben: die Brücke der Rettung teilt die Gemüter. Und wir sehen öfters auch im Wort Gottes, dass das Evangelium wirklich einen Unterschied macht. Und entweder glaubt man es und geht den Weg, oder man glaubt es nicht und wehrt sich gegen alles, was damit zu tun hat. Und ich habe da drei Überschriften rausgeschrieben. Zum einen lernen wir hier und lesen hier auch, dass Gott Gemeinde baut und mit sehr unterschiedlichen Leuten. Ja, wir haben dort Juden und wir haben Heiden. Das war in der Gegend Galatiens, eigentlich mehr so im Süden von Galatien. Im Norden Galatiens waren ja noch die Kelten oder die Germanen. Ja, deswegen, das war ein Volk, was überhaupt gar nichts mit Gott zu tun hat. Und mehr im Süden waren mehr so Griechen. Deswegen heißt es hier die Juden und Griechen oder Juden und Heiden. Ja, und auf jeden Fall waren sie aus verschiedenen Hintergründen, und ja, aus den unterschiedlichsten Hintergründen glaubten sie an Gott. Und das ist heute genauso, ja, wenn man sich umguckt. Wir sind sehr unterschiedlich, ja. Nicht alle haben eine Glatze, Gott sei Dank, hier, ne? Manche haben mehr Haare, manche weniger. Manche haben, ja, unterschiedliche Vermögenszustände, unterschiedliche familiäre Zustände. Manche sind auch ein anderes Bildungsniveau als andere, manche sind praktischer als andere. Ja, wir sind sehr unterschiedlich zusammengestellt, und das ist ein großer Segen auch, den wir haben, aber das ist heute genauso, und das war auch damals so, und das lernen und lesen wir hier und können uns auch nochmal in Erinnerung rufen, dass wir nicht alle gleich sind, vor Gott natürlich gleichwertig, aber wir sind sehr unterschiedlich, und das freut auch Gott, dass er ja jedem aus unterschiedliche Stände sucht und auch aufnimmt. Und in 1. Korinther 1, 26 heißt es ja, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nicht ist, damit es zunichte machte, was ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und das ist das Schöne, ja, wenn man sich umguckt. Wir sind vielleicht nicht alle hier Bundeskanzler, ja, oder Präsident von den Vereinigten Staaten der Amerika oder sonst woher, ja. Was uns ausmacht und was uns die Werthaltigkeit gibt, ist der Preis, der bezahlt wurde für uns, ja. Und der ist unermesslich höher, als wir je aus uns irgendwas erreichen könnten, ja. Und Jesus Christus hat mit seinem eigenen Leben für uns bezahlt und deswegen sind wir so wertvoll, jeder von uns. Also aus unterschiedlichen Hintergründen haben die hier geglaubt und wir sehen auch, dass das Evangelium Klarheit gibt, auf welcher Seite man steht. Das ist auch ein ganz großer Vorteil von dem Glauben an den Gott der Bibel, an Jesus Christus. Ja, es ist ganz klar, wer in den Himmel geht und wer nicht. Ja, nimmst du Jesus Christus an, spricht Gott dir das zu, dass du zu ihm gehörst und die Ewigkeit bei ihm verbringen willst. Es gibt kein ich zweifle oder vielleicht reicht es, vielleicht nicht. Ja, wir haben die Zuversicht, dass wir bei Gott sein werden, wenn wir Jesus annehmen. Wenn wir aber uns weigern, Jesus Christus als Erlöser anzunehmen, dann gibt's auch Klarheit, was das angeht. Ja, dann gehen wir auf ewig verloren. Johannes 3, Vers 36 heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es ist nicht, dass Gott kommt und dich zerstören will, sondern du bist in einer zerstörerischen Umfeld, wo das Gericht auf dich wartet und Gott möchte dich da rausziehen. Und wenn du dich nicht zu ihm wendest, dann bleibst du da, wo du bist und wirst am Ende gerichtet. Ja, so ist das zu verstehen. Und das ist wunderbar zu sehen, dass Jesus uns die Arme entgegenstreckt und uns erretten möchte, jeden von uns. Ja, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass ein klares Bekenntnis zu Jesus auch nicht selten zu Anfeindungen führt. Und wir haben das ja letztes Mal gelesen von den Aposteln, ja. Die sollten da gesteinigt werden und vertrieben werden. Und dann sind sie gerade noch so entflohen. Nach Ikonium haben wir ja gerade gelesen. Und so steht es auch im Römerbrief am Anfang gleich, dass Menschen, die Gott nicht haben wollen, dass Gott sie machen lässt. Ja? Und wenn Gott den Menschen machen lässt und der Mensch sich gegen Gott entscheidet, dann verfällt er in unheimlich schlechte Dinge, ja, und zerstört sich selber mit vielen sündhaften Sachen. Und er freut sich auch an anderen, die das Gleiche tun. In Römer 1, Vers 32, können wir das auch lesen, also eigentlich das ganze Kapitel, aber in den letzten Versen heißt es, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und wir hatten ja gelesen, dass die Juden, die sich weigerten zu glauben, dass die anderen auch angestachelt haben, dann, ich sag mal, ganz einfach böse zu sein gegen die Apostel, ja. Und vor ein paar Jahren war Annika beim Marsch fürs Leben, ich weiß nicht, ob jedem das ein Begriff ist, aber da gibt's so eine ganz friedliche Demonstration, wo Menschen dann halt dafür einstehen, dass die ungeborenen Kinder im Leib nicht umgebracht werden. Und das ist immer ein friedlicher Marsch, ja. Also da geht man nicht mit Trillerpfeifen und ganz laut und so aggressiv vor, sondern man zeigt einfach nur, dass man für das ungeborene Leben auch eintreten möchte. Und parallel dazu gibt's immer Menschen, die wirklich pervers verdorben, gemein und böswillig auch dem entgegenstehen. Ja? Und die Polizei versucht, die dann zu hindern, da irgendwas zu machen. Aber was da zusammentrifft, das hat mich so geschockt, als sie mir das erzählt hat, ja? was die Menschen da an Anfeindungen und Bosheit gegenüber den Menschen haben, die fürs Leben eintreten, ja, für etwas Gutes eintreten. Und das kann man gut verstehen, wenn man dieses, was wir gerade gelesen haben, zur Kenntnis nimmt, ja, was Gott sagt, ja, dass diese Menschen nicht nur selber sich wehren, den Weg Gottes einzuschlagen, sondern sie versuchen auch andere dazu zu bringen, es genauso falsch zu machen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich und es ist auch wichtig zu wissen, dass, wenn wir ein klares Bekenntnis zu Jesus haben, auch Menschen auftreten werden, die nicht ins Licht kommen wollen. Ja? Wenn man jemandem sagt, dass das ungeborene Leben, also der Mensch im Körper, wenn er abgetrieben ist, dass das eigentlich Mord ist und man selber abgetrieben hat, dann ist das ein sehr schmerzhaftes Licht, was ins Leben leuchtet, ja, und dann will man das ja nicht, ja. Man will da auch gar nicht ins Licht kommen und wir haben es ja gesungen, wenn man ins Licht kommt, dann ist es erst schmerzhaft und man merkt, was alles da an Schlechtes geht und wir Menschen sind alle stolz, ne, und wollen das gar nicht, dass jemand das in Frage stellt, was wir machen oder tun. Aber wenn wir ins Licht kommen, dann haben wir die Möglichkeit, durch Jesus geheilt zu werden. Und nur so ist es auch möglich, Heilung zu erfahren. Und wenn wir Jesus bekennen und dem Menschen auch sagen, Mensch, du kannst gerettet werden, beinhaltet es natürlich, dass jeder Mensch auch vor Gott schuldig ist. Und das muss zuerst eingesehen werden, damit man da überhaupt frei werden kann von der Sünde. Ja? Also ein klares Bekenntnis führt nicht selten zu Anfeindungen. Dann kommen wir weiter. Zum dritten Vers, da lesen wir, doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Im ersten Teil von dem Vers heißt es doch, blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Da habe ich die oben rechts die drei Punkte oder Eigenschaften, die wir hier daraus lernen können, auch nochmal unterstrichen. Also erstens Beständigkeit in der Arbeit. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch für uns heute. Das geht auch immer mehr verloren. Deswegen ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das auch wichtig im Dienst ist, dass wir beständig sind. Dazu schlagen wir Galater 6, Vers 9 auf und 10. Da heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, insbesondere aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ganz wichtige Eigenschaft, dieses Beständigsein. In unserer Zeit heute ist das Kurzfristige angesagt. Ja, wir brauchen morgen jemanden für den Umzug. Ja, dann gibt es vielleicht welche, die sich melden. Aber wenn wir jetzt sagen, jeden Dienstag Nachmittag werden wir irgendwie eine Arbeit haben, ja, dann wird es schon schwieriger. Dann gibt es vielleicht ein paar, die sich melden und von den paar, die sich melden, werden wahrscheinlich manche sagen, ja, ich sag immer kurzfristig, ob ich kann oder nicht kann. Ja? Und dieses Beständige, das ist ziemlich verloren gegangen in unserer heutigen Zeit. Es ist aber wichtig, dass wir beständig sind und gerade im Dienst für unseren Herrn ist es wichtig, dass wir Beständigkeit in der Arbeit haben und nicht müde werden, wie es hier heißt. Ja? Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Dann der zweite Punkt, Freimütigkeit. Hier ist es Freimütigkeit im Reden, aber es ist generell Freimütigkeit im Dienst ist wichtig. 2. Korinther 3, Vers 12. Da heißt es, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und da kann ich nur ermutigen, diese Hoffnung nochmal sich vor Augen zu führen, ja. Das hat mir geholfen und hilft mir auch immer wieder. Manchmal ist man so in so wie so ein Tunnelblick und man kümmert sich um 1000 Sachen, aber man hat den Fokus nicht auf die Hoffnung. Und die Hoffnung ist eigentlich die treibende Kraft, die es uns ermöglicht, auch in der Not, in allem, was passiert, Freude zu haben, ja. Wir lesen immer wieder, dass die Apostel Freude hatten in der Verfolgung, Freude hatten im Dienst, Freude in Leid hatten, ja. Und das konnten die nur haben, weil sie diese Hoffnung vor Augen hatten, ja. Und diese Freimütigkeit, die ist gekoppelt mit der Hoffnung, die man hat. Und das sage ich mir selber auch, ja. Lasst uns wirklich diese Hoffnung wieder vor Augen führen, ja, die so wertvoll ist und die unser Leben auch ausmachen sollte. Ja? Und Jesus hat auch alles erduldet und alles getan, immer im Blick auf die vor ihm liegende Freude, heißt es. Ja? Das ist eine Hoffnung für die Zukunft, die einen antreibt und über den Tod hinaus halt Kraft schenkt und Freude schenkt. Dritter Punkt, Vertrauen auf den Herrn. Psalm 37, ganz bekannter Vers, 37, Vers 5. Da heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird es vollbringen. Das ist doch ein schöner, eigentlich hilft es auch zu entspannen, oder? Wenn man irgendwie eine Arbeit hat und sagt, so, jetzt gehe ich los, ich befehle das dem Herrn an und ich mache mein Bestes, tu mein Bestes, gib mein Bestes, aber das Ergebnis wird vom Herrn abhängen, ja? Und das entlastet doch, ne? Dann weiß ich, dass nicht über meine Kraft irgendwas verlangt wird, sondern Gott erfordert nur, dass wir das tun und machen, so gut wir es können, aber dass Gott dann am Ende das bewirken kann und wird. Und das hilft auch, wenn man morgens aufsteht und sagt, Herr, ich befehle dir diesen Tag an. Ja, du darfst es heute lenken und leiten. Ich gebe den Befehl von diesem Tag in deine Hand und ich bitte dich, dass du mich führst. Ja, und das hilft dann auch, und das sehen wir ja auch hier, dass sie im Vertrauen auf den Herrn gehandelt haben. Und wenn man das tut und in dem Dienst dann so ist, dann bestätigt Gott auch den Dienst. Und wir haben auch dann die Freude, dass wir unserem Herrn auch dienen können und dadurch auch Frucht entstehen, wie es in Römer 7,4 heißt. Da heißt es, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einen anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen, ja. Und das schenkt doch auch wirklich auch einen Lebenssinn, ja. Wenn man uns fragt, wofür sind wir denn überhaupt auf dieser Erde, ja. Früher hat vielleicht einer gesagt, ja, ich bin auf der Erde, dann, damit ich meinen Kindern vielleicht was hinterlassen kann. Manche, die sind sehr stark engagiert in der Politik oder sonst was, weil sie wollen, dass ihre Namen dann in irgendwelchen Geschichtsbüchern erscheinen. Ja? Aber wie viel mehr ist es denn zu wissen, dass wir einen Herrn haben, der uns erkauft hat und dass wir ihm Frucht bringen dürfen und das einen Wert hat in die Ewigkeit, ja, nicht nur in irgendwelche Geschichtsbücher, sondern wirklich in Ewigkeit Bestand hat. Ja, dann machen wir weiter. Jetzt kommen wir zum ganz spannenden Teil, nämlich den zweiten Teil vom Vers 3. Da geht es um Zeichen und Wunder. Da heißt es, der Herr also, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Und da hatte ich mich gefragt, wozu gab es in der Bibel, ja, wozu gab es in der Geschichte, in der Bibel, überhaupt Zeichen und Wunder, ja? Wofür brauchte man diese Zeichen? Und wo sehen wir das in der Bibel, ja? Und da habe ich verschiedene Punkte. Ich werde jetzt nicht alles durchlesen, weil ich denke, dass die meisten geschichtlichen Ereignisse bekannt sind aus dem Wort Gottes. Aber wir sehen zum Beispiel, dass Gott dadurch zeigt, dass er Gott ist, ja? Und seine Größe und Allmacht auszeigt. Und wir sehen das beim Blinden ganz besonders in Johannes 9, 2 und 3, da fragen die, Johannes 9, da fragen die Jünger den Herrn Jesus, ja, warum ist denn der blind? Ja, hat er gesündigt oder vielleicht seine Eltern? Und sagt Jesus, antwortet da, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbart werden. Ja, das wurde genutzt, dieses Zeichen wurde genutzt, um zu zeigen, dass Jesus Gott ist. Ja, und der zentrale Vers in Johannes 20 vom Johannesevangelium, ja, gesamt, gibt es immer so einen Schlüsselvers, und der Schlüsselvers ist in Johannes 20, Vers 30, 31, die letzten zwei Verse von Johannes 20, da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, also die Zeichen, die wir hier lesen, die sind dazu da, zu erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, ja, dass Jesus Gott ist und auf die Welt kam, um uns zu retten. Damit wir glauben, dass wir durch den Glauben Leben haben, heißt es hier. Ja. Dann gibt es auch noch weitere Punkte. Gott zeigt auch seine Zustimmung oder Ablehnung. Wir sehen das beim Turmbau zu Babel. Ja. Da geht Gott hin und guckt sich das an und sagt, nee, gar nicht. Ja. Zerstreut sie mit den Sprachen. Beim Esel mit Biliam ist das auch interessant. Der Biliam, der geht, das Volk Israel zu verfluchen, und dann stellt er sich mit dem Engel in den Weg, und der Esel merkt's und der andere Esel nicht. Der Esel merkt's und der Biliam nicht. Ja? Und dann zeigt Gott dadurch, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Ja? Bei Miriam sehen wir das. Ja? Miriam lehnt sich mit Aaron gegenüber Mose auf und sagt so, Miriam sagt, warum soll Mose nur hier der Chef sein? Ne? Ich kann doch genauso gut Chefin sein wie der Mose. Ja? Und Gott sagt so, das ist nicht gut. Und sie wird aussätzig. Ja? Und Mose bittet dann für sie und sie tut Buße und dann wird sie wieder gesund. Aber da zeigt Gott auch, ist nicht in Ordnung durch ein Zeichen. Ja? Oder diese Hand an der Wand ist auch sehr bekannt von der Kinderstunde vielleicht, wo der Belsazar die Gerätschaft vom Tempel nimmt und dort ein Fest feiert und die Hand erscheint und schreibt an die Wand Mene, Mene, Tekel, Upasin, ja, also gewogen und zu leicht empfunden, sagt Gott, ich habe mir das angeschaut, dein Leben, es ist nicht in Ordnung, ja. Also Gott zeigt auch Zustimmung oder Ablehnung im Alten Testament dadurch. Gott zeigt auch seine Gegenwart. Wir sehen, wo die Stiftshütte gebaut wurde, dass die Schechina, also diese Wolkensäule, sich da drauf setzt, ja, und im Tempel auch wird sie erfüllt, dass die Stelle, die da steht, dass der Tempel erfüllt wurde und Gott dadurch seine Gegenwart gezeigt hat. Oder bei den drei Freunden von Daniel ist ja auch bekannt, ja, die haben sich ja nicht gebeugt vor der großen Statue, vor dem Götzenbild, wurden in den Feuerofen geworfen, die drei, und auf einmal waren vier da. Da hat Gott gezeigt, dass er da ist, ja, seine Gegenwart hat er da gezeigt, mit als Vierter von denen, die da im Ofen waren. Dann als vierter Punkt, und das ist, was eher so bei uns jetzt hier reinspielt, ist, dass Gott seine Autorschaft oder seinen Gott bekräftigt dadurch, dass, ich habe es hier aufgeschrieben, ihr könnt es lesen, Gott bekräftigt dadurch, der Autor hinter gewissen Aussagen oder Aufträgen zu sein, ja. Wir sehen das bei Mose, wo Mose sagt, ja, die werden mir gar nicht glauben, dass du mich geschickt hast. Und dann sagt Gott, ja, mach mal die Hand in deinen Bausch, ja, und hol ihn raus. Und dann war die Hand aussätzig, ja. Das war ein Zeichen. Dann sagt er, vielleicht brauchen die noch ein paar andere Zeichen, weil die ziemlich hart im Nehmen sind, die Jungs da in Ägypten. Ja, dann wirf mal den Stock auf die Erde, ne, und dann wird sie zur Schlange. Und das dritte Zeichen war halt, dass Wasser zu Blut werden konnte. Ja? Und diese drei Zeichen gibt Gott dem Mose mit als Zeichen, dass er ihn ausgesandt hat. Genauso ist es bei Gideon mit dem Fell, ist ja bekannt. Ja? Gideon sagt, ja, wenn du mir den Auftrag gibst, dann lass das Fell nass sein und außenrum trocken und nachher umgekehrt oder so. Ne? Also er fordert zwei Zeichen und Gott bekräftigt das und zeigt dadurch, dass er der Auftraggeber ist. Und bei Elia ist das auch ganz interessant. Er ist auf dem Berg oben und dann schickt der König da seine Hauptleute, die sollen ihn holen. Und dann sagt er von oben so, bin ich ein Knecht Gottes, so falle Feuer vom Himmel und verzehre euch. Ne? Und der letzte Hauptmann, der da geschickt wird, der kommt zitternd und kniet sich nieder und bittet einfach nur um Gnade. Und dann geht er auch mit. Aber das zeigt, Gott zeigt dadurch auch, dass er ein Botschafter von Gott ist, ja. Und als letztes sehen wir auch, dass Jesus, wir haben die ganzen Wunder gesehen, wir haben gelesen in Johannes, dass es die Zeichen geschehen sind, um zu zeigen, dass er der Gesandte ist, dass er Gott ist, ja. Und ganz interessanter, wichtiger Vers, Hebräer 1, das lesen wir, die ersten drei Verse. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also früher waren es Propheten, die Gottes Wort, Gottes Willen verkündigt haben. Und in der letzten Zeit war es dann Jesus sozusagen, der Abschluss von Gottes Offenbarung. Und wir sehen auch die Apostel, die dann sein Wort, also das Wort Jesu, dann auch verbreitet haben und die Grundlage für die Gemeinde gebildet haben. Und die hat Gott auch nochmal mit besonderen Zeichen ausgerüstet, weil damals gab es ja auch keine Bibel, ja, die ist ja dann erst entstanden. Und wir lesen 1. Korinther 3, 9 bis 11. Da sagt der Apostel Paulus, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also Jesus Christus ist der Eckstein, das Fundament sozusagen. Aber die Apostel, die sind diejenigen, die die Grundlage der Gemeinde gebildet haben und hatten einen besonderen Auftrag Gottes und wurden auch deswegen auch besonders bestätigt. Und das werden wir jetzt nochmal, das war jetzt so ein bisschen ein Exkurs, um zu sehen, wo Zeichen und Wunder in der Bibel waren. Und jetzt kommen wir konkret auf unsere Stelle. Da ist es ja, dass die Apostel, also Gott schenkte Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und das lesen wir hier mit dem Wissen, dass es zu dem Zeitpunkt auch noch gar keine Bibel gab, ja, dass die Gemeinde am Anfang war, was ich gerade gesagt hatte, und die Apostel, die hatten ja eine besondere Berufung, einen besonderen Auftrag auch. Und da gibt es auch weiterführende Gedanken, kann man sich zu Hause damit auch tiefer beschäftigen. Wer war denn alles ein Apostel? Ja, kann man sich beschäftigen mit. Vielleicht zwei Verse hatte ich hier hingeschrieben, Apostelgeschichte 1. Da wollen die ja einen Nachfolger für den, hatten wir auch schon durch, ne? Nachfolger für den Judas suchen. Und dann sagen sie, was für Kriterien da erfüllt sein müssen. Da heißt es, Apostelgeschichte 1, 21, so muss nun den Männern, die mit uns gegangen sind, die Zeit über, in welcher, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die Zeit, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zum Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Ja, und das war ganz wichtig, dass ein Apostel ein Zeuge von Jesu Christi Auferstehung war. Ja? Und das war ein ganz wichtiges Kriterium und die Aufgabe und Auftrag auch, Zeuge seiner Auferstehung zu sein. Und das war nicht jeder Gläubiger, ja? Und, sondern wirklich nur die Apostel. Und die hatten dann auch besondere Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen, was einen Apostel dann auch unterschied von einem Gläubigen wie dich und mich. Ja. 2. Korinther 12, Vers 12 ist ein sehr, sehr eindeutiger Vers. Da heißt es, 2. Korinther 12, 12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wunder und Kraftwirkung. Ja. Also Zeichen der Apostel war das Zeichen und Wunder und Kraftwirkung war. Das war das Zeichen, dass die Apostel waren. Und wir lesen das ja auch im Wort Gottes, ja, mit den Schweißtüchern, wo Menschen dadurch geheilt wurden. Oder auch hier lesen wir, dass Gott durch die Apostel, ja nicht nur durch die bekehrt worden sind dann danach, sondern durch die Apostel hat Gott Zeichen und Wunder gewirkt. Und das bekräftigt sich auch hier. Und wir kennen ja auch die Geschichte von Simon, dem Magier, der auch diese Kraft und Macht haben und Zeichen machen will wie die Apostel, ja, wo er dann ein hartes Urteil kriegt, weil er das auch erkaufen möchte sogar. Ne? Und wir werden im Gegenzug dazu deutlich von dem Herrn Jesus gewarnt, dass in der letzten Zeit Menschen auftreten werden, die Zeichen und Wunder tun werden, um wenn möglich die Menschen abzubringen vom Glauben. Ja? Und vielleicht lesen wir Matthäus 24, 24. Da heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ja? Das ist eine ganz dringende Warnung, dass man sich nicht verführen lässt. Ja? Und da heißt es, wenn möglich. Das heißt, es ist auch möglich, dem nicht zu verfallen. Ja? Und wie kann man das verhindern, dass man so einem verfällt, der Wunder tut? Er tut ja auch Wunder, ja, und große Zeichen, ja, aber wie kann man sich da nicht dranhängen? Ganz einfach und ganz schwer gleichzeitig, ja, indem man sich nur hält an Gottes Wort. Und das Wort Gottes ist ausschlaggebend und macht den Unterschied und ist der Maßstab. Wir sehen auch, dass der Satan sich auch in einen Engel des Lichts täuschen kann, ja, also das lesen wir in 2. Korinther 11, Korinther 11, 13 und 14, da heißt es, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Ja, es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also sieht alles gut aus, sieht hell aus, sieht freundlich aus, sieht göttlich aus vielleicht, aber es führt ins Verderben, wenn wir uns nicht am Wort des Gottes halten. Ja. Wir haben letztens auch so ein Zeugnis gehört, wo jemand am Sterben war, ja, durch Selbstmord, war der kritisch, ja, dass er war im Krankenhaus und kurz davor zu sterben und der hatte den Eindruck, dass er irgendwie Licht sieht, ja, um sich herum, dass es schön und gut war, ja. Wenn wir jetzt dem Wort Gottes, er hatte den Herrn Jesus noch nicht angenommen, ja, er hätte noch nicht an Jesus Christus geglaubt. Wenn wir jetzt ins Wort Gottes gehen, was lesen wir da? Es ist dem Menschen gesetzt, zu sterben und danach das Gericht. Ja? Da wäre das Gericht gekommen, er wäre in die Hölle gegangen. Und trotzdem hat er den Eindruck gehabt, dass alles hell und freundlich und Licht erfüllt war. Ja? Und so kann der Teufel uns täuschen und wir schlittern herum, wenn wir uns nicht am Wort Gottes festhalten, ja? Und uns danach richten. Und das ist wichtig, dass wir immer den Maßstab dann nehmen vom Wort Gottes. Ja? Und genau, das ist eine Warnung von Jesus auch, dass in der letzten Zeit solche Leute auftreten werden. Ich habe mal gesucht, ob es heutzutage Menschen gibt oder Gruppierungen gibt, die daran glauben, dass der Führer sozusagen Christus ist, ja, Jesus ist, also ein Antichrist ist sozusagen, jemand, der sich für Christus ausgibt. Und es war erstaunlich, dass ich einige Namen auch gefunden habe und jeder von euch kann das, ist ein paar Mausklicks davon entfernt, kann das überprüfen. Es gibt wirklich Menschen, die zum Teil auch Millionen Anhänger haben, die daran glauben, dass gewisse Menschen Christus sind, ja, dass sie als Christus wiedergeboren sind, sozusagen, ja. Genau. Deswegen ist umso wichtiger, was ich hier unten links stehen habe, aus 1. Johannes 2, 24, 26. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, dass er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Es ist wichtig, dass wir gar nicht mehr brauchen, als das, was im Wort Gottes steht. Ja, wir brauchen nicht mehr suchen, weil wir alles in Jesus haben schon. Dann kommen wir zu den letzten vier Versen. Ab Vers 4. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich und die einen hielten das mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, dann bemerkten sie es und entflohen in die Städte Likaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend. Und sie verkündigten dort das Evangelium. Und ich habe ja auch noch mal ein paar Punkte rausgeholt, von denen wir gemeinsam was lernen können. Und der erste Punkt ist, dass seichtes Fahrwasser kein Zeichen ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja? Und vielleicht mache ich da mal einen Vergleich mit dem Schiff, das wird oft gemacht, ja. Stellt euch vor, ihr seid im Hafen und der Hafen, der hat so eine Mole, ja, und ist schön geschützt, ja, und ist ganz seichtes Wasser. Und ihr fahrt da im Kreis rum, ja. Meint ihr, kommt da irgendwo hin oder wir kommen da irgendwo hin? Nee, aber das Wasser ist ganz seicht, ne? Wir haben eine gute Tour, eine Hafenrundtour, aber es bringt uns nicht weiter, ne? Es bringt uns nicht auf den richtigen Weg. Also seichtes Wasser ist kein Zeichen, auf dem richtigen Weg zu sein. Der zweite Punkt, der Dienst erfordert auch mal die Aufgabe, dass wir etwas aufgeben, ja, Harmonie, Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Und das fällt mir manchmal auch schwer, ne? Man hat die Möglichkeit, ruhig zu Hause zu sitzen, oder man hat die Möglichkeit, so ein schwieriges Gespräch vielleicht zu führen oder eine schwierige Aufgabe zu lösen, ja. Das wäre wie wenn wir den Hafen verlassen und uns aufs offene Meer begeben, ja. Das kann da schon ein bisschen mehr Wellengang geben, es kann stürmisch werden, es kann problematisch werden, ja. Und der dritte Punkt, auch ein Rückzug und eine Verlagerung des Wirkens sind manchmal erforderlich. Wir lesen ja in Vers 6, dann bemerkten sie es und entflohen, ja. Die haben nicht gesagt, so, jetzt bringt uns mal um, ja, dann haben wir es erledigt, haben es unter uns, kommt, beeilt euch und fertig, ne. Nein, die merken das und verlagern ihr Handeln sozusagen. Und das ist wie wenn man auf einem Meer ist und merkt, okay, da kommt ein Sturm. Und dann sucht man einen Hafen, macht da Rast, wartet, bis der Sturm rübergeht und geht weiter. Ja. Es gibt einen Bereich im Atlantik, der nennt sich Bermuda-Dreieck, haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Und da ist es bekannt dafür, dass schnell so Stürme und heftige Stürme auftauchen. Ja. Und da sind schon unzählige Schiffe und Flugzeuge auch untergegangen in diesem Bermuda-Dreieck. Und heutzutage kann man mit den ganzen Satellitenbilder und Wettervorhersagen und so, kann man das schon recht gut eingrenzen, was da einen erwartet. Und vor ein paar Jahren gab es so einen ganz großen Tanker oder so ein Schiff, so ein Cargo-Schiff, ich weiß nicht, was der geladen hatte, aber der Kapitän hat gesagt, na, ich fahre da einfach durch, ne? Mein Schiff ist so groß, der kann das ab, ne? Und hat nicht lange gedauert, dann ist der untergegangen, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch unseren Verstand einschalten im Dienst, dass wir nicht irgendwie Konfrontation suchen auf Biegen und Brechen und dann mit irgendwelchen Leuten diskutieren, die mit uns gar nicht sprechen wollen, wenn wir das Evangelium bringen zum Beispiel, ja, sondern dass wir auch unser Verstand einsetzen, um zu gucken, was das Beste ist, ne, und was sinnvoll ist, ja, und es ist nicht immer sinnvoll, in jeden Sturm reinzugehen. Und manchmal muss man da durch, ja, lesen wir auch oft, dass die Apostel durch diese Verfolgung und gesteinigt wurden und da durch mussten. Man muss aber nicht selber sich das abholen, sage ich mal, ne? Wir müssen jetzt nicht die Koffer packen und ein Jesus-T-Shirt anziehen und dann irgendwie nach in Sudan gehen und sagen, ja, so Leute, hier bin ich, ja, foltert mich mal, ja. Das wäre nicht sinnvoll, ja. Und zudem ist es halt auch wichtig, ich habe vielleicht nochmal ein anderes Zeugnis. Ich habe jetzt die Woche mit jemandem gesprochen aus dem Missionswerk, und in diesem Missionswerk gab es so einen Zweig, die haben sich dann in gewissen Aufgaben dann halt beschäftigt, und jetzt haben die gesagt, dieser Zweig, der ist nicht mehr so sinnvoll für die Menschen, weil die Menschen nicht so erreicht werden mit diesem Zweig, dann machen wir diesen Zweig weg und verlagern unsere Tätigkeit, ja, und jetzt kann man natürlich auch biegen und brechen diesen Zweig erhalten, aber das bringt dann am Ende nichts. Und deswegen ist es manchmal auch gut, wenn wir gewisse Sachen dann sein lassen und dafür dann halt auch andere tun. Und das ist auch wichtig zu wissen, was ich hier in Fettke geschrieben habe. Gott möchte mich dort gebrauchen, wo ich gerade bin. Ja, ist nicht nötig, dass ich erst im Ausland bin als Missionar, um da anfangen zu arbeiten. Wenn man hier schon nicht arbeitet, dann wird man im Ausland noch weniger arbeiten. Ja, also deswegen ist es wichtig, dass man dort anfängt zu wirken, zu dienen, wo man sich gerade befindet. Dann komme ich zum Abschluss. Also was können wir mitnehmen? Wer zählen kann, der macht es wahrscheinlich besser als ich. Ich habe 1, 2, 3, 5 gemacht. Vielleicht habt ihr persönlich auch noch was mitgenommen, dann könnt ihr das bei Punkt 4 nochmal gedanklich ergänzen. Also als erstes ist es wichtig, Gott baut auch heute noch seine Gemeinde, und du bist herzlich eingeladen, durch den Glauben an Jesus Christus mit dabei zu sein und mitzuwirken. Wir lesen Epheser 2, ab Vers 19. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist der erste Punkt. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, bist du herzlich eingeladen. Und wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann bist du Teil von seinem großen Projekt. Ja. Zweiter Punkt, ein klares Bekenntnis führt oft auch zu Anfeindungen oder Herausforderungen. 2. Timotheus 3, Vers 12. Da heißt es, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Ja? Das ist eine Aussage, die hier im Rückblick auf das Wirken der Apostel in genau die Zeit fällt, die wir gerade gelesen haben, in Ikonium. Ja? Lystra war da die Gegend, wo die waren. Und das, was die da erfahren haben, das haben die im Hinterkopf und schreiben genau das. Ja? Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden Verfolgung leiden. Dann der dritte Punkt, Gottes Wort, die Bibel beinhaltet alles, was wir wissen müssen. Sein Wort ist unveränderlich und ist der Maßstab. Lasst dich nicht von irgendwelchen Zeichen und Wunder irreführen. 2. Timotheus 3, 16 und 17 sind nur ein paar Verse weiter. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet, ja. Wir brauchen nicht mehr. Wenn man völlig ausgerüstet ist, ist man völlig ausgerüstet, ja. Also Gottes Wort ist der Maßstab und das schenkt uns auch Orientierung. Dann der letzte Punkt. Diene dort, wo du bist, so gut du kannst, mit Eifer, beständig, mit Freimut und dem Vertrauen auf den Herrn. 1. Petrus 4, damit möchte ich schließen. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushälter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich weiß nicht, wollen wir eine Gebetsgemeinschaft noch haben? Wir stehen vielleicht dazu auf und ich schließe dann. Wenn bis ans Ende der Welt, wie du es zugesagt hast, Herr, danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, das uns immer wieder Orientierung und Halt gibt und uns führt und leitet und ja, uns auch davor verschont, in die Irre zu gehen und dass wir immer wieder da auch die Richtung gezeigt bekommen und auch mutigt und erbaut werden, auch dir nachzufolgen, dir zu dienen. Und danken dir für diese unheimlich große Liebe, die du geschenkt hast, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du für unser Leben bezahlt hast. Und wir danken dir, dass du in dieser Liebe, die uns begegnet, uns auch jeden Tag führen möchtest. Und wir bitten dich, ich bitte dich ganz persönlich auch, dass du mir immer wieder hilfst, auch die Hoffnung vor Augen zu haben und die Ewigkeit mit dir vor Augen zu haben in allem, was ich tue, Herr. Amen.